Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo, herzlich willkommen und wieder eine neue Woche, neues Marketingglück. Hier sind wir wieder, hier ist Petra.
Und Anthony Owen, hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM.
Jawohl. Und wo wir beim Thema Guerilla Marketing sind, was ganz Wichtiges, was vielen durch den Kopf geht, ist, welche Risiken birgt das eigentlich? Mache ich mich nicht leicht strafbar, wenn ich den anderen schlecht mache, wenn ich was ganz Ungewöhnliches mache, wenn ich das Straßenbild verschmutze oder was auch immer? Viele Leute, welche Erfahrung ich mache häufig in Vorträgen, ist, oh, was kostet denn das, wenn ich da erwischt werde? Kannst du uns und den Hörern heute mal was zu den Risiken sagen?
Mhm.
Super.
Also das Erste ist, ja, wir sind ein Land der Angsthasen, von Anwälten und Abmahnvereinen drangsaliert, ist das Erste, was jeder sofort mit Guerilla-Marketing oder überhaupt mit Marketingmaßnahmen verbindet. Oh Gott, dann werde ich abgemahnt und komme ins Gefängnis. Und
man kennt es ja auch aus dem Fernsehen, wo selbst die öffentlich-rechtlichen Anstalten teilweise irgendwelche Probleme haben, indem sie Product Placement betreiben, obwohl sie es gar nicht machen wollten oder dürften und all diese Dinge.
So, und das ist, sagen wir mal, das größte Problem sind die Werbenden erstmal selbst, indem sie bei Kampagnen grundsätzlich sagen, das ist alles gefährlich, ich mache gar nichts und spülen das dann so lange weich, bis dann von einer Guerilla-Idee gar nichts mehr übrig geblieben ist.
Das ist dann wieder herkömmliche Werbung,
genau,
die gefiltert
wird. Und dann sagt man,
funktioniert
ja gar nicht.
Genau.
So, die Leute sind unglaubliche Bedenkenträger, was das angeht.
Mhm.
Und natürlich hängt es immer ein bisschen davon ab. Also machen wir mal ein Beispiel.
Mhm.
Man kann eine Menge machen und viele Leute sagen dann, naja, jetzt mache ich auf mich aufmerksam, ich hänge jetzt einfach Zettel und Plakate überall hin, ja. So ist eine, und schreibe dann was.
Ich beklebe einfach mal.
Ich beklebe einfach mal irgendwas.
Laternenmasten, Automaten.
Automaten, was auch immer, ja.
Mhm.
So. Und, oder ich sprühe meine Werbebotschaft mit einer Schablone auf die Straße und dann sieht das jeder und dann mache ich einen lustigen Spruch und eine tolle Idee und dann wird das schon klappen.
Eine Schnitzeljagd zu meinem Laden.
Genau. Und all das ist richtig und all das ist erstmal okay, wenn es nicht entsprechende Probleme gäbe. Das Erste hat damit zu tun, wenn ich öffentlichen Straßenraum verwende oder den Parkplatz von IKEA oder Obi oder Bauhaus oder wer immer da einen großen Parkplatz hat, wo ich meine Aktion mache und dem gehört der und nicht mir. Oder es ist öffentliches Straßenland, dann ist das gehört das der Allgemeinheit und damit achtet das Ordnungsamt darauf. Und wenn ich nachvollziehen kann, wer das war, dann kann es sein, dass ich damit natürlich Ärger bekomme, ja, wenn ich jetzt irgendwas verteile.
Mhm.
Das Verrückte ist, ganz oft kriegt man gar keinen Ärger, wenn man nur vorher hingeht. Also wir nehmen jetzt mal Berlin, da kennen wir uns ja aus. Wenn ich in Berlin eine Aktion mache, wo ich Sachen verteile, dann gibt es da sozusagen zwei Dinge. Das Erste, ich brauche eine Genehmigung, dass ich das verteile. Die erteilt das entsprechende
Bezirksamt
des jeweiligen Bezirks, in der die Verteilaktion passiert. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo ich keine Genehmigung kriege. Charlottenburg-Wilmersdorf ist da wohl berühmt für. Mögen die Charlottenburg-Wilmersdorfer vom Bezirksamt das hören, können Sie mal überlegen, warum, weil es ist der einzige Bezirk, wo es immer Trouble gibt.
Hm.
Aber selbst wenn, selbst da liegt normalerweise, falls man dann danach meint, dass ich da das nicht hätte machen dürfen, liegt das Ordnungsgeld nach unserer Erfahrung bei der Ersttat sozusagen im unteren zweistelligen Euro-Bereich.
Also, und wenn dreistellig, dann auch da am unteren.
Ja, dann ist das 100 Euro
genau.
Oder weniger, meistens
ja,
weniger.
Ja,
was grundsätzlich gilt, ist, wann immer ich irgendwas verteile, anhänge oder irgendwas mache, dass natürlich die, sagen wir mal, jetzt nehmen wir mal die Stadt Berlin oder der Bezirk, in dem ich das tue, dann sagt, hey Freunde, ihr könnt hier nicht einfach eure Dinger hier überall anhängen, beseitigt das mal oder wir stellen euch die Beseitigung in Rechnung.
Die Müllbeseitigung.
Sozusagen. Das ist dann die Müllbeseitigung. Genau. Dann kommt die BSR, die Stadtreinigung von Berlin, und fährt dann alles ab und fährt da, wo ich meine Dinger hingemacht habe, sammelt die alle ein. So, das ist so ein Beispiel, wo, wenn ich was verteile, ich erstens vorher mir eine Verteilgenehmigung besorgen kann, dass sie das darf. Also überhaupt für öffentliche Auftritte kann ich eben...
Sollte man ja
immer machen. Sollte man immer machen, ja.
Wenn man kein Ordnungsgeld bewusst kassieren möchte.
Nee, das ist so, wie wenn ich sage, ich parke jetzt hier falsch, obwohl ich weiß, dass das, oder kaufe mir einen Parkschein, so kann ich mir eben auch solche Genehmigungen sozusagen besorgen. Und das empfehlen wir jedem, der eine Aktion macht, dass er sich
erkundigt. Sonst wird man ganz schnell vertrieben und kommt gar nicht erst zum Verteilen. Und das ist dann richtig mies.
Ja, oder man verteilt es und dann kriegt man nachher Ärger. So, wenn ich dann was auf die Straße sprühe, muss ich nur wissen, das ist auch kein Problem. Ich kann zum Beispiel Sprühkreide nehmen. Es gibt also Kreide, die von den Vermessungsämtern benutzt wird, wenn man an den Straßen entsprechende Markierungen anbringt, um eben auszumessen, ja, die Straße vermessen wird. Und die kann man ganz normal im Handel kaufen. Das ist Sprühkreide aus einer Art Spraydose, ist keine Farbe, sondern es ist eine Sprühkreide, die sich mit Wasser wieder abwaschen lässt oder die beim nächsten Regen automatisch verschwindet. Dann kann ich mit einer Schablone auch was anbringen und schlimmstenfalls nehme ich einen Schrubber und einen Eimer und dann schrubbe ich es da wieder von der Straße her. Wenn ich echte Farbe nehme, kann das schon problematischer werden, weil die geht da vielleicht nicht runter. Und das sind eben so Sachen, über die man sich vorher Gedanken machen muss. Dann gibt's, aber das Schlimmste ist, dass die meisten in Deutschland gar nicht erstmal nachdenken, was will ich denn für eine Aktion machen, sonst erst sagen, ich werde bestimmt verhaftet und kommen ins Gefängnis.
Dass sofort der Kritiker sich meldet und die Angst, oh, darf ich nicht.
Genau, ne? Und dann macht keiner was und dann am Schluss funktioniert ihr Marketing nicht, wenn sie dann vielleicht eine verkrüppelte oder eine halbe Aktion machen. Dann gibt es noch ein paar andere Risiken. Das eine hat mit Kontrollverlust zu tun. Ich kann natürlich nicht wissen, wie meine Kunden oder wie die Öffentlichkeit oder wie irgendjemand über das, was ich da gemacht habe, reden wird.
Hast du mal ein Beispiel parat?
Die berühmteste wird immer als Guerilla-Kampagne benannt, ist aber eigentlich gar keine. Aber da sieht man eben, dass man keine Kontrolle drüber hat, ist Benetton. Die Benetton-Kampagnen, die kennt wahrscheinlich jeder, wo sehr provokante, zum Teil brutale, vielleicht sogar geschmacklose, pietätslose Botschaften über soziales Unrecht aus Sicht der Benetton-Brüder über deren Werbeplakate damals kommuniziert wurde. Und da gibt es ganz viele Beispiele von Menschen, die sich angezündet haben und dann wurde dieses Foto von dem benutzt für die Werbung. Oder
die blutgetränkten T-Shirts
von blutgetränkte Soldaten. T-Shirts, Kindersoldaten, Knochen in den Händen von Kindersoldaten, von Menschen, die von denen umgebracht worden sind vorher und. Also da gibt es unendlich viele grausame Werbung, die jeder wahrscheinlich entweder gehört oder vielleicht sogar selber gesehen hat. Und eins hat die gemacht, klar, es wurde drüber gesprochen und B hat es Aufmerksamkeit erzielt.
Ja.
Was der Grund ist, warum das überhaupt keine Guerilla-Kampagne ist, ist zweierlei. Der erste hat damit zu tun, ich mache keine Werbekampagne mit der Absicht zu provozieren, nur um des Provozieren willens. Das zweite ist, das gilt so wie bei jedem Gespräch sonst. Ich muss mich immer fragen, ob es sich lohnt, politische Statements im Geschäftsverkehr sozusagen, im geschäftlichen Umfeld loszulassen. Und in den Interviews, die Benetton-Brüder gegeben haben, im Nachgang dieser Kampagne haben die gesagt, das sollte gar keine Werbung sein, sondern es ist die Möglichkeit, dass wir mit unserem Unternehmen unsere eigene politische Weltsicht kommunizieren. Also es ist ein politisches Statement, die wollten also auf Missstände hinweisen oder andere Dinge, was ja erstmal völlig in Ordnung ist. Aber statt dafür andere Hilfsmittel zu suchen, die es sicherlich gibt, haben die sich entschieden, ach, ich mache das über mein Werbebudget und die Firma Benetton und versuche damit das soziale Image eines sozial kritisch eingestellten Menschen gegenüber Ungerechtigkeit auf meine Marke zu übertragen. Sicherlich eine clevere Idee, aber die Hauptabsicht war nicht, das soziale Image aufs Unternehmen zu übertragen, sondern das Unternehmen zu nutzen, um deren politische Ansichten zu vermarkten, wenn man so will. Ja? Also die persönlichen Ansichten von den Benetton-Leuten, den Brüdern.
Da ist die Kontrolle.
Und da gab es irgendwann, eine Zeit lang lief das gut. Und als dann sozusagen rauskam, dass der da auf dem elektrischen Stuhl sitzende ein echter Toter war und dass der da über dem Zaun tot hingende Flüchtling, dass das ein echter toter Flüchtling war und so weiter. Also man sozusagen sah, dass das nicht gestellte Aufnahmen, sondern reale Aufnahmen waren und dass das also ganz grausame Dinge waren. Da schlug dann die öffentliche Meinung schnell um und das führte dann, so vermute ich zumindest, zu dramatischen Umsatzeinbußen von Benetton und Kaufverweigerung. Und ich glaube, Benetton hat sich, die waren ja damals mal pari mit Esprit und anderen großen Marken, hat sich meiner Meinung nach nie wieder davon richtig erholt. H&M und andere haben sie in der Zwischenzeit überholt. Als Marke, als ich sag mal, als wir jung waren, da war ja Benetton eigentlich sozusagen die Kleidungsmarke, die unter anderem
in den 80ern auf jeden Fall sehr
und nach dieser Kampagne hatte ich den Eindruck, dass das irgendwie verschwunden ist aus dem Bild von der Anzahl der Geschäfte und so. Und dieser Benetton-Effekt, wenn man den so nennen will, der spielt dann natürlich eine Rolle, wird oft mit Guerilla-Marketing in einen Topf geworfen. Ist es nicht wirklich, aber da zeigt sich, dass ich keine Kontrolle habe über das, was Medien und Menschen über das berichten. Und heutzutage natürlich mit Facebook und was wir alles haben, kann das genauso schnell in jede Richtung laufen, positiv wie negativ. Das ist das, wenn ich was Provokantes mache, kann da auch was Provokantes auf mich zurückschlagen oder kann eben ich eine Welle lostreten. Dann haben wir die Geldstrafe, haben wir besprochen. Das, na klar, es kann passieren.
Würdest du sagen, dass die besonders Ängstlichen, wahrscheinlich sind wir da einer Meinung, vermute ich mal, dass die immer einen Anwalt vorher konsultieren sollten und sich vorher juristisch absichern sollten?
Ich sag mal andersrum. Liebe Anwälte, wenn ihr diese Sendung hört, ja, dann schreibt uns mal, ob ihr in der Lage seid, Menschen zu vertreten, die was machen wollen, ohne dass ihr ihnen gleich jede Idee austreibt. Ja. wenn du so ängstlich bist, dass du sagst, ich gehe jetzt zum Anwalt, um mir von dem die Erlaubnis für eine Guerilla-Kampagne einzuholen, dann glaube ich, bist du im falschen Werbemedium. Dann solltest du Guerilla-Marketing nicht machen.
Dann sollte man es gleich lassen, ne?
Man soll es lassen. Also wenn ich so eine Angst habe, dass ich sozusagen nachts nicht schlafen kann, Schweiß auf der Stirn habe, weil ich denke, oh Gott, die Welt wird untergehen, wenn meine Kampagne und dann kommt sofort
wieder ins Gefängnis. Ich werde untergehen.
Ich werde auch noch untergehen, ich komme ins Gefängnis, meine Familie verhungert und so weiter. Ja. Also wenn ich solche Fantasien habe, dann sollte ich vielleicht ganz einfach das lassen. Ja? Den Mutigen gehört die Welt. Guerilla Marketing heißt eben ein Stück Mut zu haben, weil auch die Zielgruppe kann das, was ich da mache, doof finden. Ich kann ja genau. Der Idee sein, ich bin also der Meinung, ich bin besonders clever und hab jetzt irgendeine ganz großartige Guerilla Marketing Idee. Und es kann sich rausstellen, dass ich im Irrglaube erliege und ich selber bin der Einzige, der die toll fand und die anderen finden es nicht lustig und auch nicht toll und sagen, ach du lieber Jott. Oder umgekehrt sagen sogar, es ist negativ. Das kann mit Guerilla passieren und das kann natürlich auch mit normaler Werbung passieren. Die Geldstrafe haben wir besprochen und was auch wichtig ist und darüber sollte man sich auch im Klaren sein, Guerilla Marketing ist kein Ersatz für ein gesamtes Marketingkonzept. Guerilla Marketing ist wie Gewürz. Das ist wie Curry oder Salz oder Pfeffer, ja. Wenn ich jetzt nämlich mich darauf verlasse, dass meine tolle Guerilla-Marketing-Kampagne
die wird's rumreißen.
Die reißt jetzt raus, ne? Die kann sogar nicht vielleicht sogar retten und für positives Gespräch sorgen und so. Aber was die Gefahr darin ist, ist ja Gewöhnung. Ich kann ja nicht unendlich die gleiche Kampagne. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt schickt diese Daisu-Laden da diesen nackten Mann da oder mehrere von den Models da immer wieder hin und versucht die Damen in der Shopping-Mall anzusprechen, die sollen doch in den Laden kommen. Wenn ich das 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal hintereinander gemacht habe an der gleichen Stelle, dann schlägt es nicht um, sondern dann ist so, dann reagiere ich ja nicht mehr drauf. Dann ist auch nichts, ach Gott,
das kann auch sehr leicht negativ werden, wie sie Carglass-Beispiel bei dir. Dann ist wahrscheinlich so, oh Gott, ich gehe schnell weg, da kommt schon wieder ein Nackter auf mich zu.
Ja. Also das ist eins. Das zweite ist, ich muss mich, wenn ich es zu oft benutze, natürlich auch immer wieder selbst übertreffen. Jetzt hatte ich eine Sache, die Leute hinterm Ofen vorgelockt hat. Na, was mache ich denn dann nächstes Mal? Da muss ich ja noch größere Nummer abziehen und noch größer. Und je, sagen wir mal, wenn wird es immer aufwendiger und möglicherweise riskanter alleine, weil ich es sozusagen immer bombastischer machen will. Das heißt, ich finde, Guerilla Marketing sollte, wenn es zu meinem Image als Unternehmen passt, sollte in Richtung sporadisch oder
punktuell. Also ich finde auch, wenn es Teil einer Kampagne ist, sollte es ab und an mal vorkommen, um sozusagen, man sagt so schön, the icing of the cake, on the cake darzustellen.
Ja.
So von wegen, oh, das ist ja hip, das ist ja toll. Aber nicht nur, dann, das wird sich totreiten.
Genau.
Ja.
Und das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Aspekte, die man beachten muss, dass man sagt, ich mache sowas. Erstmal muss ich mich trauen, das überhaupt zu machen. Dann muss ich mir im Klaren sein, dass ich mich nicht verrennen darf in so eine Idee, dass ich denke, ich finde die toll, da müssen die alle toll finden, sondern ich muss mir sehr bewusst sein, was ich tue. Dann, dass ich weiß, ich kann das Ding, die gleiche Sache an gleichen Ort wenn ich das jetzt in Hamburg mache und dann in Hannover und dann in Berlin und dann in München und dann in Dresden und dann in Frankfurt, dann kann ich das an vielen Orten machen, mehrfach hintereinander. Aber wenn ich jetzt ein Laden lokal bin und mache irgendwas, dann kann ich eben die Schnitzeljagd mit der Aufsprühkreide nicht jede Woche machen.
Nee. Ja, das vergeht dann. Dann kann ich erstmal nur einmal machen.
Dann kann ich erstmal nur einmal machen und dann muss ich mir wieder was anderes überlegen. Plus, ich darf eben nicht nur darauf setzen, dass ich permanent die Leute quasi schocke, weil die dann irgendwann sagen, boah, langweilig, der bringt, denen fällt ja auch nichts Neues mehr ein.
Also ist sozusagen die Leute sind anspruchsvoll geworden. Das ist das, was ich meinte, wo du immer sagst, ah, du sagst immer, es ist so schwer. Ich glaube, viele Leute sind inzwischen schon anspruchsvoll, wenn die viel im Netz unterwegs sind, dass sie sagen, ach, oh, kenne ich alles schon, oh, schon mal gesehen, ist doch nichts Besonderes, ja. Also es gibt einige, sicherlich nicht alle, ja, aber einige
von denen. Ja, aber das sind für mich die Naysayer. Also ich meine, die immer alles doof, alles kritisieren, alles blöd ist. Ich meine, wir machen jetzt seit 20 Jahren, fast noch nicht ganz, aber fast 20 Jahre Vorträge zu Guerilla-Marketing und immer wieder sitzen Leute da, die haben das noch nie gehört, ja.
Stimmt, ja.
Also
stimmt.
Eben, und jetzt,
das
jetzt
meine, reden wir. Ich meine auch nicht jetzt unser Publikum speziell.
Nein, aber ich meine jetzt mal generell. Jetzt gibt's ganz viele, die haben davon noch nie gehört. Ja, Leute, die im Marketing arbeiten, haben noch nie in ihrem Leben davon gehört, dass es sowas gibt. Und nachdem das jetzt 25 Jahre alt ist, gut, ja. Also wo man sich sagt, wie kann das überhaupt sein, dass Menschen keine Idee haben oder fast 30 Jahre keine Idee haben, was Guerilla-Marketing ist. Also das Wichtigste ist für mich erstmal zu sagen, ich muss bereit sein, ich muss mir bewusst sein, dass es eben Risiken gibt. Ich muss mir bewusst sein, dass ich nicht immer einen Treffer haben will. Und der Grund, warum das riskanter ist, hat ja auch einen. Die Amerikaner sagen so schön, there is no free lunch. Irgendwas muss ja das Geld, was der andere mehr einsetzt für seine Werbekampagne, ausgleichen. Das ist so ein bisschen wie an der Börse spekulieren.
Sparbuch ein Stück weit Sicherheit, ne? Wenn ich jetzt klassische Werbung mache.
Klassische Werbung ist wie so ein Sparbuch.
Da das weiß
ist
sehr ich, meine stetig. Simple Botschaft kommt an, denke ich.
Und dann muss ich sehr lange machen und dann wird wahrscheinlich irgendwas rauskommen. Ich sag mal, das ist so ein bisschen wie so ein Sparbuch. Und das andere, Guerilla-Marketing, ist vielleicht wie so eine Art Optionsschein, ja? So, wenn ich weiß, was ich tue, dann kriege ich einen großen Erfolg durch einen kleinen Einsatz. Wenn ich kein Geld habe, großes, dann muss ich das vielleicht machen. Wenn ich viel Geld habe, dann kann ich es machen, muss es aber nicht. Ja, und genau da so ein bisschen ist das ein schönes Bild. Das eine ist ein sehr stetiges, das wird auch funktionieren. Das ist zwar auch langweilig, aber es wird irgendwann funktionieren, wie mein Sparbuch oder mein Rentenversicherungsplan oder was auch immer.
Und langfristig auf jeden Fall etwas.
Und langfristig wird das auch funktionieren. Ja. Ist nur eine Frage, ob ich ihn noch einzahle. Ja. Und wenn ich weiß, was ich tue, sind eben andere Instrumente riskanter, aber eben auch wirkungsvoller innerhalb dieses Zeitraums. Aber mit einem gewissen Risiko verbunden. Und wenn ich eben mich über das Risiko nicht hinwegsetzen kann, gefühlt, wenn ich also sage, ich kriege das sozusagen nicht hin, dann kann ich jedem nur den Rat geben, dann soll er die Finger davon lassen, weil ich brauche diesen inneren Rebellen, der bereit ist zu sagen, ich probiere mal was, auch wenn ich vielleicht einen Fehlschlag damit erleide. Wenn ich diesen Mut nicht habe, dann ist es besser, das nicht zu machen und vielleicht die nächsten Folgen zu Guerilla-Marketing zu überspringen und wieder weiterzuhören, wenn wir ein anderes Thema haben. Sollte ich aber feststellen, dass ich trotz aller Warnungen, ja, also trotz der großen Warnung, auch wieder Amerikaner machen das so gerne, do not try this at home. Ja? Also, wenn ich trotz dieser Warnung meine, doch, ich will trotzdem Guerilla-Marketing machen, dann werden wir in den nächsten Folgen verraten, wie man so eine Kampagne entwickelt und wie man das dann macht und wie man wieder einen Schritt weiterkommt, um damit Kunden zu gewinnen.
Wäre meine nächste Frage gewesen. Dankeschön für die Antwort vorweg. Insofern können wir abschließend sagen, wie Marlboro jetzt so schön sagt, don't be a maybe, be Guerilla, oder?
Genau so ist es. Und nicht vergessen. Es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla FM.